embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Holy Embodied ist aus der Sommerpause zurück. Yeah! Wir haben euch vermisst, for sure. Und wir waren auch wieder fleißig unterwegs, haben Inspiration und Material gesammelt und uns mit dem riesigen Thema Dating auseinandergesetzt. Uff, diese Kammer sozusagen aufzuräumen, ist ein ganz schön großes Unterfangen. In der heutigen Folge hört ihr, wie Patrick und ich, Lila, damit unterwegs sind. Als Hintergrundinfo, die euch vielleicht noch interessieren könnte: Patrick ist seit 12 Jahren mit seiner Partnerin zusammen und ich war 11 Jahre verpartnert. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören.
Ich habe soeben eingeschrieben zum Thema Dating und was einem da so alles um die Ohren fliegt, nämlich alles. Und das ist ein sehr hilfreiches, ich glaube, man könnte sagen, spirituelles Tool, obwohl ich das als Ausdruck eigentlich nicht so mag. Aber es ist ein super Spiegel für all die Dinge, die du gedacht hast, sie seien erledigt, aber sie zeigen sich wieder. Und ich schreibe das ja als Holy Embodied Frau.
Jawohl.
Und finde, wir könnten uns eigentlich auch über dieses Thema unterhalten. Bist du dabei?
Ich bin sehr dabei. Ja, nein, ich habe jetzt gerade überlegt, als du gesprochen hast mit dem Dating und um was es auslöst. Und ich mag mich erinnern, dass eigentlich mein Weg zu mehr authentisch sein mit einer Beziehung begonnen hat, respektive dass ich ein Beziehungsmuster hatte, das dazu geführt hat, dass ich mich dem irgendwann dann stellen wollte. Es ging so um Ehrlichkeit in Beziehungen, um Seitensprünge, Betrug und so. Und dann zu merken, okay, wenn ich das jetzt nicht anschaue, weil ich kann das für mich sehr gut rechtfertigen, das ist alles in Ordnung, macht niemandem weh. Wenn ich das jetzt so weitermache, dann bin ich einfach irgendwie mit 60 mit einer Goldkette auf einem Boot und habe irgendwie eine Zweitfamilie und finde immer noch, dass es eigentlich okay ist und niemandem weh macht. Und darum bin ich sehr dabei bei diesem Thema, weil ich auch finde, zwischenmenschliche Beziehungen überhaupt, aber ich glaube, gerade wenn noch Sexualität dabei ist, wenn Liebe dabei ist, wenn man sich zeigt, einfach, dass irgendwie eine Lupe oder ein Verstärker ist für das Ganze, was in einem abgeht.
Voll, ja. Du hast das ganze App-Dings überspringen können, oder?
Ja, es ist lustig. Ein Freund von mir hat vor ein paar Jahren mal gesagt, dass als das so frisch war, und sagt, das ist etwas, das wir verpasst haben. Und zwar so im Sinn von, auch so im Sinn von irgendwie so der Reiz daran, diese ganz vielen Menschen, die man da irgendwie kennenlernen kann, und so die Lust auch auf schnelle Dinge, auf Unkompliziertes, einfach was man sich ja dann vorstellt, wenn man nicht dabei ist. Mhm. Und durch das ist das für mich immer noch so ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mhm. Also für mich ist es immer noch sehr positiv konnotiert im Sinn von, wow, spannend, Abenteuer.
Könntest du, nicht um unbedingt irgendwas zu machen dann mit diesen Begegnungen, aber könntest du dich anmelden? Wäre das in deiner Beziehung okay? Einfach als Experiment, damit du siehst, es ist im Fall kein, es ist gar nicht so toll, wie du meinst.
So quasi mich therapeutisch anmelden. Ich glaube, es wäre grundsätzlich möglich mit Absprache, also da kommt auch so dieser Wahrheitsteil rein. Ja. Ich denke, es bräuchte die Absprache, und ich kenne auch Paare, die sich zu zweit angemeldet haben. Und das fände ich dann schon fast spannender, weil ich denke, das ist dann so eine Form von Erweiterung der Beziehung auf einer gemeinsamen Art. Und dann auch zu merken, wie gehen wir damit um, auch dann in der Beziehungsdynamik. Ich finde,
aber so die Themen, mit denen man auf welchen Apps auch immer, Dating-Apps auch immer konfrontiert ist, die sind ja seit immer da, wenn es eben um dieses, findet mich jemand toll, findet mich jemand nicht toll, so dass die empfundene Zurückweisung, die Enttäuschung, das Hoffen und dann halt doch nicht.
Ja, öffnet es auch so diesen Raum von, okay, jetzt habe ich zwar jemanden, aber durch das ja noch so viele drauf sind, gäbe es vielleicht noch jemand, der ein bisschen besser wäre. So quasi, ist schon okay, ist jetzt schön und so, aber durch das, dass die Möglichkeit noch da ist, auch noch einmal zu probieren, vielleicht wird es doch noch ein bisschen besser. Ist das auch dabei?
Ich glaube, bei vielen ist das stark da.
Ja, ja.
Für mich
ja.
überhaupt nicht.
Das weil, war nicht dein Thema oder da, nein, ist nicht dein Thema.
Nein, ja. Weil es hat zwar sehr, sehr viele Menschen auf diesen Apps, in diesen Apps, die meisten sind aber nicht so spannend.
Okay, ja, okay.
Also, ja, ja. Ich meine, ich gehe ja da schon relativ spezifisch rein.
Ja, auf was
also,
schaust du?
Ich will ja nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, den Mark von der Börse oder von der Bank. Und
möchtest du nicht?
Das, ja. Der sich noch nie mit seinem Körper befasst hat, ja, oder mit, ja, der keine Verbindung oder wenigstens eine Ahnung davon hat, was Sein bedeutet, finde ich, es ist einfach langweilig.
Okay.
Das finde ich wirklich nicht spannend. Nicht also, mehr spannend.
Oder das Kriterium wäre in dem Fall nicht so quasi schöne Augen, schlanker Bauch, sondern das Kriterium ist eher irgendwie so ein bisschen mehr als 0815 Bankversicherung im Daily, also so in diesem Hamsterrad drin. So.
Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich meine, jemand, der auf der Bank und in der Versicherung arbeitet, kann durchaus
absolut
auch.
Ja, ja, das stimmt. Man soll
es geht nicht um den
die
Beruf.
Banken stigmatisieren. Nein, ich meine jetzt mehr so, ja.
Was mich interessiert ist, inzwischen ist diese Begegnung im Sein.
Ja, ja.
Und das ist sehr spezifisch und sehr ein hoher Anspruch an mich und an diese andere Person. Ja, darum, die Auswahl ist nicht mega groß, aber...
Wie
ja.
merkst du das? Merkst du das im Chat oder merkst du das schon den Fotos an?
Gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich das an den Fotos schon sehe. Mhm. Also ich sehe, über Fotos habe ich schon relativ viel Info. Nicht ja. nur, hat er da diesen Fisch in der Hand oder klettert er, sondern auch zeigt er mir
klettert
sein Auto.
Er mit dem Fisch?
Oh Gott. Man kann auch über Fotos schon relativ viel spüren.
Ja. Ja.
Und dann ja, und dann im Gespräch, in diesem Chat, wird schon relativ schnell klar, könnte diese Qualität haben oder nicht.
Ja.
Aber wirklich erst klar ist es in der Begegnung.
Ja.
Und das ist manchmal auch sehr überraschend, oder?
Ja, ja, logisch.
Also, so, aha, ich hätte jetzt, ich als das dumme Ich, wie du das vorhin so gut genannt hast im Vorgespräch, mein dummes Ich, hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Typ. Ja.
Ja. Und hast du denn den inneren Filter für dich, dass es, dass alles möglich ist, oder muss es eine gewisse Nachhaltigkeit haben? Was auch, also muss ja dann nicht eine Beziehung sein, aber es kann, also quasi wie so, es ist mehr als ein Treffen, das daraus entstehen sollte, oder lässt du das völlig offen und es kann auch von One-Night-Stand über ein gutes Nachtessen alles sein?
Ja, nein, ich finde grundsätzlich One-Night-Stands nicht interessant.
Ja. Ja.
Grundsätzlich. Aber ich lebe ja nicht nach Regeln, darum. Ich meine, du weißt ja, das kann, wie soll ich sagen, du merkst ja im Moment selbst, was jetzt stimmt. Auch da, ich kann nicht, also ich kann schon, aber würde vielleicht zum Teil Dinge verpassen, wenn... Ja. Wenn so ist, aber meine Regeln sind so und so, ja, und dann wird das angewendet.
Ja. Also geht es nicht mit so quasi dem Ding von wenn nicht so und so, dann überhaupt nicht, sondern grundsätzlich einmal die Begegnung und was ja. dann daraus entstehen
ja.
kann.
Ich versuche ja. das so offen und frei genau
ja.
zu praktizieren.
Ja. Was ja auch jedes Mal wieder mit eigenen Themen anklingt, oder?
Hey, also voll, das ja. So. Ja, so apropos Regeln, ich habe eigentlich die einzige fixe Regel, die ich befolge, ist, es wird nicht beieinander übernachtet.
Beim ersten Treffen.
Sowieso.
Sowieso.
Weil,
ja.
Ja, als Säugetiere sind wir so schnell dann in diesem, die Hormone und die Gefühle und all der Scheiß.
Ja, das stimmt.
Es stimmt
das ist
schon.
Gefährlich, gefährlich.
Ja, du lachst jetzt, aber es stimmt. wie schnell rutscht man in eine Beziehung?
Ja.
Wie schnell, das passiert so schnell. Und dann geht vielleicht ein Jahr, zwei vorüber, mhm, und sie so, ah, aber wir haben ja, also außer diesem Verliebtheitsding haben wir ja gar nichts, also so, wir sind gar keine Partner. Was soll das?
Das ist so quasi, es fehlt dann so dieser Entscheidungsteil von wollen wir eigentlich wirklich, sondern man, oder du beschreibst so, dass man rutscht dann so rein und ist dann irgendwie so einfach, ah ja, jetzt sind wir zusammen.
Ja, okay. Also das ist etwas, was ich rundum ständig beobachte.
Ja.
Du nicht auch?
Ich habe sehr viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die in langjährigen Beziehungen sind.
Ja, logisch.
Und die sind, wie sind die entstanden? Einige waren Freunde vorher, sehr lange, und dann nachher hat das wie gewechselt. Und dort war aber schon so diese, wir fühlen uns eh wohl zusammen, und dann kam mehr dazu und hat sich so wie verdichtet. Bei anderen gab es sowieso ein ganz klares Gespräch, sind wir jetzt zusammen oder nicht?
Ja.
Auch so mit, was heißt das? und doch, ich kenne schon, ich kenne auch Leute, die sind so irgendwie, die einen sind so, ich habe halt dann, also es ist irgendwie sehr gut, also sowieso, es stimmt irgendwie, oder auch nicht, aber das ist jetzt halt okay. Und andere sind aber, das ist vielleicht so die abgeklärtere Gruppe, die finden irgendwie, jemanden Perfektes gibt es eh nicht. Also es ist so dieses gut genug und gleichzeitig auch so, was wäre dann die perfekte Person? Also ab wann wäre dann die Beziehung wirklich okay? So. Und die haben dann irgendwann, auch mit dem Älterwerden irgendwie gemerkt, diese Person gibt es so nicht, aber es gibt ein Zusammensein mit Menschen, bei dem etwas sehr Gutes entsteht oder so, das Zusammensein irgendwie sehr wertvoll ist, und dann darf man das auch Beziehung nennen oder dann wird das zur Beziehung.
Ja, das ist spannend. Was mit welchen Ansprüchen kommst du in sowas rein?
Ja.
Egal, ob es jetzt einfach ein Date ist oder ob es dann eine Beziehung ist.
Mega. Finde ich, ist auch sehr altersabhängig. Also ich kenne Menschen, die dann die Anforderungen immer mehr runtergeschraubt haben, weil die einzige Anforderung war irgendwie, ich möchte eigentlich eine Familie gründen. Also dann wurde dann irgendwie am Schluss, wurde dann der Teil von das und das und das und das müsste sie sein, wurde dann einfach minimiert, damit das andere möglich wurde. Das ist auch so eine Form. Und das wäre, ich glaube, also bei dieser Person, die ich im Kopf habe, wäre das mit 20 nicht so gewesen. Also wenn so alles möglich ist, dann ja.
Ja, das stimmt. Ja, und ich meine mit 20, wie soll ich sagen, ist ja vielleicht auch noch ein bisschen egal, ob du da 2-3 Jahre irgendwie irgendetwas umlöffelst.
Mega, mega.
Also nicht, dass das jetzt nicht egal wäre, aber ich weiß nicht, es ist ein bisschen schade, so 1-2 Jahre im Leben von einem Menschen Platz einzunehmen. Schon mit dem Wissen, das ist kein Partner.
Mhm.
Das ist kein echter Partner. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen unfair.
Ja, das stimmt. Und ebenso quasi, dann wird es zur Kur, ich möchte nicht allein sein und das ist jetzt gerade noch gut, ist der oder die da.
Ja, nicht so fair, finde ich.
Ja. Und wenn du jetzt aber, also die andere Seite so quasi, wenn du sagst, okay, ich würde mich oder ich lasse mich darauf ein und nenne diese Person dann Partner, Partnerin, gibt es dort etwas, also es müsste dann wie Klick machen oder es müsste wie, oder hast du da ein Kriterium, dass dann diese Person bei dir übernachten dürfte oder umgekehrt?
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Aber das mit dem Klick, ich meine, das passiert ja relativ schnell, nicht?
Genau.
Also, ich bin ja immer gerade sofort Klick? Total verliebt. Also das braucht nicht viel.
Also dieser Teil reicht so quasi noch nicht fürs andere.
Nein. Ja. Nein, ich glaube, also wer weiß, wie es dann letztlich passiert oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann zu meinem Leben dazugehört, in einer Partnerschaft zu sein oder nicht. Ich weiß es nicht, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber meine Vorstellung davon zumindest ist, ich möchte jemanden, der, und ich sage der, weil ich heterosexuell bin und auf Männer stehe, mich spiegelt im Sinn von, in der Welt etwas Ähnliches ist wie ich.
Also ich finde, das Wort Partner oder Partnerin hat ja diesen Beiklang stark, oder? Also es ist so wie partnerschaftlich im Sinn von gemeinsam, irgendwie zusammen in eine ähnliche Richtung oder an einem ähnlichen Ort sein. Ja. Das ist ja.
Weil alles andere, also ich meine, das mit diesen Co-Abhängigkeiten ist sowieso mega schwierig.
Ja, das ist
da bist du
streng
auch
für alle.
Hurenschnell drin.
Ja, mega.
Aber wenn dann noch so ein Ungleichgewicht da ist von, es muss wirklich eine Begegnung auf der gleichen Ebene sein.
Ja.
Unbedingt.
Ja. Ja. Ja, mega. Das finde ich auf beide Seiten, also ich kenne beides aus Beziehungen von mir, dass ich das Gefühl hatte, ich rette jetzt diese Person im Sinn von, sie ist zwar noch nicht da, wo ich bin, aber das schaffen wir schon gemeinsam. Ja. Und ich kenne aber auch das andere, dass ich mich an jemanden gehängt habe, dass ich gedacht habe, das zieht mich dann auch so ein bisschen hoch.
Oder?
Das kann irgendwie möglich sein, wenn man dann ein Leben lang sich hochziehen lässt oder der, aber das ist irgendwie auch so,
ist auch nicht so,
mega
ist
streng. Ich habe es dann so erlebt, ich konnte dann in dieser Beziehung auch einfach immer nur diese Rolle sein, also es geht dann auch nicht
stimmt, du bist gar nicht frei.
Überhaupt nicht, also bist dann so in dieser Rolle, in der du dich da am Anfang eingegroovt hast, das bleibt dann so quasi und dann bist du, oder war ich immer der, entweder der gerettet hat oder der immer froh war, dass ich jetzt auch dabei sein durfte.
Ja.
Und das ist so,
Das ist ja dann keine Begegnung in diesem freien Sein
überhaupt nicht.
Wie ist denn das bei dir? Wie hast du gewusst, okay, da ist jetzt jemand, mit der ich...
Das ist noch spannend, ich hatte...
Sein will.
Ja, ich mag mich an ein Gespräch erinnern, mit einem Freund, bei dem ich gesagt habe, meine jetzige Partnerin, sie ist eine, bei der müsste man zusammenbleiben. Irgendwie so einen ganz komischen Satz. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, wieso habe ich das gesagt? Das ist mir dann, also eben, ich weiß es jetzt noch. Und das ist so etwas wie, auf die eine Seite eine Wertschätzung, so mit dieser Person, die ist irgendwie zu wertvoll, um nur so ein bisschen und zu spielen und so. Und gleichzeitig auch so, dass auch ernst im Sinn von, dass das bedeutet, gewisse Dinge loszulassen. Also hat es irgendwie gehabt. Und dann eigentlich sehr unromantisch. Und dann auch, auch so unser Beginn war dann auch so sehr viel Aufräumen, sehr viel irgendwie beiden Seiten alte Geschichten loslassen oder Arbeit an sich selber anschauen. So. Und es war so ein strenger Prozess. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch, dass es so diese Gewissheit gibt, wir gehören zusammen. Also es ist so wie, die Verbindung ist ganz stark. Und gleichzeitig war es aber nicht so, oder für mich, weiß nicht, wie es für Jael war, ich glaube auch nicht so, es war nicht so ein Feuerwerk-Moment. Es war nicht so, wir haben uns irgendwie Hals über Kopf verliebt und waren 3 Monate in Paris, sondern es war mehr so, okay, jetzt machen wir das und so und schön und dann aushandeln und so. Und da drin ist aber, würde ich sagen, eine sehr tiefe Liebe gewachsen, die einfach auch sehr, ich glaube, tief beschreibt es irgendwie gut, weil es so sehr viel Boden und Wurzeln drin hat.
Ja.
Und ich würde sagen, ich bin jetzt verliebter, als ich am Anfang der Beziehung war, lustigerweise. Also es ist wie so eine Form von das Leben teilen irgendwie. Und ich habe immer gewusst, oder es hat immer gewusst in mir, dass das irgendwie passt und weitergeht, obwohl meine inneren Fluchttendenzen und Ängste und so auch sehr häufig irgendwie gesagt haben, nein, und etwas anderes oder so. Aber das andere wäre irgendwie wie stärker ich kann es irgendwie nur so beschreiben. Und das zieht sich auch so in diesen Dingen durch. Wir haben auch nicht, also ich habe nicht Jael gefragt, willst du mich heiraten und romantisch und irgendwo etwas mehr ausgedacht, sondern als Jael schwanger wurde, war das so wie die Priorität. Also wir wussten, wir wollten ein Kind. Das war auch so das lange, lange Vorgespräch oder Eingrooven auf das hin. Und dann haben wir gesagt, und dann heiraten wir oder ist es sinnvoll? Ja, ist sinnvoll. Und dann haben wir geheiratet.
Ja, und du beschreibst das als unromantisch, aber wenn ich dir zuhöre, klingt es einfach sehr klar.
Ja, ja, glaube ich auch. Ja.
Ich glaube, wir können uns einigen darauf, dass Verliebtsein ist das Gegenteil von klar.
Ja, absolut.
Verliebtsein
absolut.
Ist wirklich einfach irgendwas.
Und ist, ja, und ist auch schön, finde ich, aber es ist so, dass so ein dauerhaftes Leben auf Verliebtheit aufbauen, also geht schon rein hormonell nicht, oder? Weil irgendwann ist das Zeug irgendwie abgeschossen und die ja, also irgendwann sinkt dieser Hormonspiegel wieder und dann kommt irgendwie die Frage, ob will ich es wieder neu? Also
ja, und ich finde eben dieser Zustand vom Verliebtsein ist auch wieder meistens nicht ganz nicht so frei.
Ja.
Du bist total gefangen in diesen Geschichten und in diesem oh, was schreibe ich jetzt?
Ja,
oder,
oh. Mega.
All das shit. Und natürlich, es hat was logisch, es hat was Schönes. Aber ich finde, und vielleicht ist es einfach meine rationale Art, dann doch an diese Dinge heranzugehen. Ich finde, es lohnt sich da, das zu sehen.
Mhm.
Und nicht einfach zu sagen, ich ergib mich jetzt in diesen Strudel und das ist dann schon gut, bla bla bla.
Mhm.
So,
mhm.
Das ist ein bisschen wie, ich verschließe meine Augen und tue so, ja,
ja.
Und blende einen großen Teil der Realität oder die Realität überhaupt einfach aus.
Ja. Also das tönt so... Ja,
auch aber, abgeklärt.
Nein, aber ich finde, dass, um den Bogen auch so zur Spiritualität machen. Also es gibt ja sowohl im Buddhismus als auch im Christentum so diesen nicht unbedingt Zweifel, aber so das leichte Misstrauen gegen diese zu starken Gefühle, die einem da so überschwappen, oder? Und,
ja.
Und ich finde, das ist das eine, dass man dann sagen kann, ja gut, das ist halt diese spröde Religion, die wollen halt einfach irgendwie immer nur sitzen und beten. Aber auf der anderen Seite, es hat ja wirklich das, was du beschrieben hast. Das ist so auch ein, man wird gelebt von diesen Gefühlen und irgendwann erwacht man und findet, oh shit, was war das jetzt, diese eineinhalb Jahre, oder?
Ja.
Und war es jetzt wirklich das, was mich irgendwie frei und glücklich gemacht hat? Oder war es so mehr dieser Junkie-Aspekt von geil, mega viel.
Das ist genau das.
Ja. Ja.
Der Junkie-Aspekt, krass. Siehst du denn bei dir den Junkie-Aspekt?
Ja.
Zwischendurch.
Ich sehe
immer noch.
Vor allem, ich finde so, dass sich frisch verlieben, finde ich etwas mega Cooles. Und das ist so etwas, das in einer längeren Beziehung nur noch so in kleinen Portionen ist. Also sowohl in der Beziehung selbst, also ich finde, es gibt immer wieder den Moment, dass ich irgendwie denke, wow, shit, oh, mega cool. Und so ein Neuverlieben, dass das gibt, aber das ist natürlich nie so in diesem super-duper Delirium. Und ich merke immer, in diesen Momenten, in denen ich jemand Neues kennenlerne, in einem Setting, und irgendwie denke, wow, okay, das wäre jetzt auch noch jemand, okay. Und dann merke ich so, ja, das ist aber auch so diese Seite in mir, die es einfach auch gern hat, so, wow, aufgeregt und Schmetterlinge im Bauch und so, und jetzt sehen wir uns alles neu und die Person riecht ganz anders, einfach so das, wow, das, und das merke ich schon, also dieser Teil ist da, und ich finde den für mich auch sehr, sehr okay, weil ich finde, verlieben darf man sich und ich finde auch verlieben, eben, die Frage ist dann erstens, ja, was sind die abgemachten Regeln in der Beziehung, also darf es auch weitergehen oder bleibt es bei dem? Und ich finde, man kann gar nicht groß dagegen ankämpfen. Also ich denke, jemanden dann spannend und cool zu finden, das ist so viel irgendwie an Hormonen drin, da müsste man sich, glaube ich, müsste ich mich sehr abschnüren, wenn ich da schon stoppen müsste.
Ich erinnere mich an eine Zeit, in der meine beste Freundin und ich in langen Beziehungen waren. Und sie hat sich auch immer mal wieder anders verliebt. Und das war immer so ein Drama. Und sie hat immer sofort Schluss gemacht. Und ich habe mich frisch fröhlich...
Links und rechts. Und
nicht ständig, aber wie du sagst, es passiert halt einfach.
Mega.
Und das ist so, es ist auch so, es ist so unschuldig.
Nee, mega,
also,
mega.
Auf eine Art. Ja, und ich wusste auch, die rationale, halt irgendwie doch sehr rationale Seite, wusste dann auch, das kommt und geht und das ist völlig in Ordnung. Und ich kann es jetzt auch noch schön finden und dann ist es wieder vorbei.
Ja, genau. Genau. So, eben, ich finde, dass diese Verliebtheit auch Frühlingsgefühle heißen, finde ich, ist sehr stimmig, oder? Also ja. Das kommt mit ja. den Blumen und dem Erwachen des Lebens und ja. ist dann irgendwie so ein bisschen da. Und wenn es dann Herbst wird, ist man eigentlich froh, hat man noch die Beziehung und hat nicht alles aufgegeben, nur wegen dem Frühling. Nein, aber ja. ich finde, es ist so wirklich, stimmt. Also das ich glaube, da sind wir irgendwie mehr Säugetiere, als wir uns das auch häufig irgendwie eingestehen, so im Alltag
ja. und alles so irgendwie. Ja, ja. Siehst du, ja. deine Beziehung und deine Familie, ich habe dir die Frage schon ein paar Mal gestellt, aber siehst du das auch als Übungsfeld oder dass da immer mal wieder die Dinge auftauchen, an denen du sowieso gerade quasi arbeitest?
Also mega, ja. Und ich finde, es ist sowohl spirituell eins, aber ich finde auch für jetzt so meine Entwicklung, ich finde zum Beispiel das Vatersein und was heißt es, Vater zu sein und was für Projektionen sind da und selber Vaterthemen zu haben, die irgendwie nicht nur einfach sind und so, mhm. und dann selber in dieser Rolle zu sein. Und von meinem Typ her gehe ich dann eher so, dann werde ich halt nie Vater, obwohl ich Vater bin. Also so im Stil von, ich bin Vater, aber sicher nicht so, wie man das ist, oder? Und so. Und eher so in Richtung, ich bin dann der beste Freund und so. Und dann zu merken, nein, es braucht mich als biologischem Vater auch in dieser, ich sage jetzt mal, archetypischen Vaterform mit den ganzen Themen von Grenzen setzen, von Miternähren der Familie, von irgendwie Boden zur Verfügung stellen, dass die Kinder Dinge ausprobieren können. Alles das, was, ja. was irgendwie zum Eltern sein, Vater sein gehört. Und das zu üben und das irgendwie zu integrieren und dann zu haben oder nicht zu haben, aber einfach so das ausprobiert zu haben, das ist für mich ein mega, mega Ding. Weil ich glaube, ohne Vater zu werden, hätte ich glaube, diese Vaterseite in mir gar nie wirklich entwickelt. Also ich glaube,
spannend.
Da wäre ich irgendwie so ein bisschen Peter Pan und irgendwie so ein bisschen, ich werde nicht älter und ist irgendwie schön und kann alles. Also das hätte ich stark. Und
ja, ja.
noch spirituell, denke ich, ist vor allem so der Gradmesser für wie offen und wie stark im Moment und wie in Verbindung kann ich sein, das merke ich sofort. Also so, dass wenn ich irgendwie mit Themen im Kopf und Kopfkino nach Hause komme, dann kommt eins zu eins die Dinge. Also entweder ist einfach dann so der ganze Umgang irgendwie so hektisch und aggressiv und so, oder es ist irgendwie so, es ist dann irgendwie dauernd Drama und so und merkt dann so, oh shit, okay, es ist ja nicht eigentlich in erster Linie das Drama der Kinder und der Familie, sondern es ist vor allem, ich nehme jetzt das alles einfach als Drama wahr, oder? Und umgekehrt, wenn ich dann so irgendwie merke, okay, schön, ich bin im Atem, ich bin im Sein, dann dürfen auch andere sein und es ist so wie, ja, es ist anders.
Und hat viel mehr Platz.
Mega, mega.
Ja. Meditiert ihr als Familie zusammen? Das wäre so herzig.
Ja, wir machen das und zwar immer bevor wir kämpfen. wir haben so ein Teil, beide Levi und Noah kämpfen irgendwie sehr gerne. Und wir
so
haben da unser Bett, also Jael und mein Bett, auf dem Boden bei uns im Zimmer. Und das wird dann immer so zu einer Form von Arena. Und ich habe so mein Sitzkissen auch da neben dem Bett. Und Levi und Noah sitzen dann immer, also nicht immer, aber manchmal sitzen sie dann so ein paar Sekunden und dann kämpfen sie so im Stil von, jetzt habe ich mich aufgeladen, jetzt wird gekämpft. und bei ihnen ist so diese Kung-Fu-Form von Meditation ist sehr nahe, also so quasi so ein bisschen zu sich und Kraft tanken und dann
in
los.
In Sekunden,
das logisch, geht dann ganz klar. Schnell. Und etwas, das ich ihnen beibringen möchte, ist neben, also ich habe so ein paar spirituelle Dinge, die ich ihnen beibringen möchte, ist, wie sitzt man und wie atmet man. Und ich finde nicht, dass sie das machen müssen, aber wir haben zum Beispiel in meiner Herkunftsfamilie hatten wir ein Tischgebet und wir haben am Abend hatten wir ein Gebet. Und ich finde, das hat da dazugehört, so zu diesem christlichen, wie praktiziert man Religion. Und ich möchte meinen Kindern mitgeben, wie atmet man, wie sitzt man und wie betet man. Das sind so die drei Dinge. Und ich finde den Rest, welche religiösen Symbole und Zeichen ihnen dann wichtig werden. Also ich erzähle ihnen die Geschichten so, aber es ist jetzt nicht etwas, dass ich sie abfrage oder irgendwie so. Also das finde ich
komisch.
Ja, es gibt ja schon so religiösere Familien, bei denen man wissen muss, was wir glauben, oder?
Ja, aber ja.
Das ist.
Und wenn du sagst, du bringst ihnen bei, wie man sitzt, heißt das, also wie kann ich sein? Oder heißt das, so sitzt man auf dem Kissen?
Also im Moment ist es, wenn sie noch kleiner sind, ist es wirklich auch die Sitzhaltung. Also ja. So quasi wie so, wie hat man die Beine, wie kann man merken, dass der Atem kommt und geht, was macht man mit den Händen, einfach so das. Und das ist aber so eine 15-Sekunden-Sache und so und dann geht es wieder weiter. Aber ich finde, das ist so etwas, cool. mal das irgendwo im Körper zu haben, eben ob sie es dann brauchen oder wollen, ist was anderes, aber das irgendwie mitbekommen zu haben, finde ich, gehört so zu meiner Aufgabe als Vater.
Und das geht ja dann auch wieder in das Thema hinein, worüber wir vor der Aufnahme gesprochen haben, darüber, dass man Dinge einfach, du kannst sie nur vorleben.
Genau, ja.
Du kannst deinen Kindern schon erzählen, wie man meditiert und wie man sich entspannt und alles. Aber eben, du sagst es, die Rezeptoren sind noch so fein, die nehmen das sofort wahr, ob das stimmt, was du da erzählst.
Und ich glaube, gerade bei religiösen Dingen ist so das Umgekehrte. Also ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die kaputt gemacht wurden auf dieser religiösen Ebene, weil die Eltern eben genau das Gegenteil gemacht haben. Also da wurden irgendwelche krassen Regeln eingeführt und sie religiös begründet. Es wurde irgendwie so auf dieser Ebene von man muss doch oder man ist keine gute Christin, wenn, einfach all diese Geschichten und selber aber die größten Arschlöcher und so die, ja, also ich habe einen Mann beerdigt, der hat mir erzählt, dass wenn die Eltern ihn jeweils geschlagen haben, hätten sie nachher gesagt, weißt du, Gott will das, respektive wir müssen das jetzt leider tun, damit du ein guter Christ wirst. Und ich meine, das Erste, was er gemacht hat, ist irgendwie auszutreten und diese ganze Dinge hinter sich zu lassen, oder?
Ja.
Und ich finde diese, also ich glaube noch mehr als an vielen anderen Orten, ist so das Vorleben oder einfach das Leben, was für einem selber authentisch erscheint, ist, glaube ich, das Einzige, was irgendwie dann bleibt. Weil alles andere so, dieses verlogene.
Ja. Und das klingt, oder das ist auch, es ist so eine simple Aussage.
Ja.
Und das ist aber überhaupt nicht einfach.
Ja, mega.
Also vor allem, ich meine, es ist nicht einfach im ganzen Dating-Dings, sowieso in der Welt nicht einfach. Und dann aber in einer Familie, wo ja da, es sind nicht nur zwei Menschen, die da mit ihren jeweiligen Dingen unterwegs sind, sondern da sind dann noch die Kinder und das gibt so viele Schnür.
Mega, mega.
Also.
Mega. Ja, und ich glaube eben, so einer der Kerne ist ja auch in dem drin irgendwie geliebt und geachtet zu werden. Und ich glaube, die falsche Überlegung ist dann, also jetzt im familiären Setting, je mehr ich sage und je strenger oder was auch immer ich bin, desto mehr werde ich geachtet, gesehen, geliebt. Und das ist aber, und bei Beziehungen ja auch, oder? Und, und den Mut zu haben, darauf zu vertrauen, dass es andere Wirkung gibt als nur die mit dem Sagen, ist einfach so, hey. Ja.
Wow. Das habe ich, letzthin ist mir das aufgegangen, genau dieser Punkt von meine erste Sprache, meine eigentliche Sprache sind nicht die Worte. Das ist das Energetische.
Ja.
Und das zu sehen und zu merken, ist extrem entlastend.
Mega, mega.
Weil, und ich habe das gemerkt, weil eine Freundin aus Norwegen hat mich angerufen und gesagt, ich bin hingefallen mit dem Velo, ich warte auf die Ambulanz, kannst du mit mir warten?
Ja.
Und sie hat den Kopf angeschaut, also war nicht gut, war schlecht, ganz schlecht. Und die Ambulanzfrau sagte, du darfst ja nicht einschlafen, du musst wach bleiben und so.
Ja.
Und da war ich am Telefon mit ihr und habe so gemerkt, eigentlich müsste man doch jetzt die guten Dinge sagen.
Ja.
Oder?
Ja.
Jetzt müsste doch da was Schlaues kommen.
So.
Also, du bist doch keine Hilfe, wenn du einfach da einfach am Telefon bist.
Ja.
Und das ist aber das, was geschehen ist. Und ich habe schon ihr dann irgendwelche Geschichten erzählt, eben damit sie nicht einschläft und so. Aber ja, da war nichts, nichts Schlafes.
Mega.
Gar nichts. Und dann, und durch das habe ich dann gemerkt, nein, es reicht, wie du sagst, es reicht. Dieses, man muss gar nicht so viel sagen, man muss gar nicht so viel sowieso tun. Mhm. Und es reicht.
Mhm. Mega.
Und ja, ich glaube, egal was deine erste Sprache ist, und für manche sind es die Worte, aber das zu merken ist eine riesen Entlastung.
Mega, mega. Und ich glaube, für mich klingt darin auch so das Bild an, dass wir beim Reden oder beim Zusammensein mega häufig das Gefühl haben, wir müssten also flaschenpostmäßig unser Inneres in eine Botschaft packen und dann rüberschicken und dann warten, bis die nächste Flaschenpost kommt, die aufmachen, entziffern und darauf wieder eine Botschaft schicken. Aber dass wir nur schon, indem wir am Telefon sind oder eben im gleichen Raum sind, ja schon in einer geteilten Form von Kommunikation sind, dass wir gar nicht, also dass wir schon auch schon kommunizieren, wenn wir noch gar keine Flasche abgeschickt haben, ist, finde ich, ist eine Mega-Entlastung auch für, ich finde, auch für Seelsorgegespräche, alles mögliche, oder? Dass es gar nicht darum geht, eben diesen einen weisen Satz zu sagen, der dann alles irgendwie, ah, jetzt ist die Welt in Ordnung.
Ja, und zu merken, darin liegt auch sicher ein Teil oder vielleicht auch alles vom ich werde verstanden, ich werde gesehen.
Mega,
und das finde ich dann wiederum auch sehr entlastend für Dates.
Ja.
Ich muss gar nicht so viel sagen.
Ja, mega, genau.
Und ja, es ist vielleicht, ja, es ist für manche sehr irritierend.
Ja.
Aber egal. Oder in der Familie, du musst gar nicht so viel sagen.
Vor allem, genau, ich habe, mein Bruder war bei bei der Schwester seiner Frau. Und die haben, er hat erzählt, die hätten die Kinder permanent angeschrien. Mhm. Aber die Kinder hätten einfach nicht reagiert. Und der Pegel wurde immer lauter und die Kinder hätten immer weniger reagiert. Mhm. Und das ist ja eigentlich das in Extremform, oder? Also da werden die ganze Zeit irgendwelche Befehle geschickt. Aber eigentlich, was es bräuchte, wäre so quasi, okay, wir sind im selben Raum. Wir teilen dieses Sein. Jetzt, um was geht es? Und das, um was es dann geht, wirklich zu übermitteln oder zu, ich meine, es geht ja so weit, dass man dann auch einmal ein Kind einfach auch nehmen kann und an einen anderen Ort hinstellen kann. Also es ist ja wie so, Sprache ist ja viel, viel mehr als nur Befehle geben, oder? Ja. Und das finde ich bei Dates auch. Also es ist so dieser Teil von, eben sonst kommt man so in das, okay, jetzt habe ich drei gute Dinge gesagt und das, da ist mir etwas, ist mir noch abverhält, aber das konnte ich kompensieren mit diesem einen guten Witz und schlussendlich bin ich eigentlich im Plus und ja.
Ja, genau, dann kommst du in dieses Rechnen-Dings da, mega. Was das dumme Ich mega gern macht.
Mega, klar, weil
dann weiß ich bin gut, ich bin genug.
Ja.
Und ich meine, wenn das nicht eine der Hauptübungen, egal welcher Praxis, ist,
mega.
Weiß ich halt auch nicht.
Mega. das irgendwie Zusammensein, aber das zu können, ohne dass es diesen bisschen awkward Moment drin hat, ich glaube, das ist schon etwas Schwieriges, respektive ich finde Menschen, die das einfach so können, erlauben auch häufig, dass die andere Person das auch kann. Also mir fallen jetzt nur so, bei diesen Meditationstagen, die wir im Jakob manchmal machen, treffe ich mich häufig vorher mit der Person, der oder die das anbietet dann. Und da waren Menschen dabei, eben die haben dann auch ganz wenig gesagt, aber in einer Form, die es mir ermöglicht hat, auch so ein bisschen zurückzusinken und so ein bisschen, okay, ja, stimmt, ist gut.
Ja. Das ist ansteckend.
Mega.
Das ansteckende Sein, das im Miteinander größer und tiefer werden kann als einzeln. Spannend, nicht? Und unglaublich herausfordernd. Denkt nur daran, wie schnell es etwas unbequem werden kann, wenn ihr mit Freunden an einem fremden Ort unterwegs seid. Wer hat welche Bedürfnisse? Wo ist der Konsens? Können wir vielleicht kurz eine Pause einlegen und unsere Ideen, was sein müsste, für einen Moment ablegen? Meine Erfahrung zeigt, es lohnt sich jedes Mal, wenn wir uns getrauen. Und jedes Mal, wenn nicht, kommt das Feedback postwendend. In der Form von leichter oder überwältigender Erschöpfung, Kopfschmerzen, Bauchweh, was auch immer. Überhaupt nicht schlimm, aber es ist auch nicht nötig. In dem Sinne, gutes Sein, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich und danke vielmals fürs Losen. RevLab.